Herr Jesus, du weißt viel besser als ich, was dein Leib für ein Wort braucht heute. Und wir danken dir, dass du das Brot bist. Und wir danken dir, dass du uns heute zu essen geben wirst. Und ich stelle mich dir zur Verfügung als Gefäß. Räume alles weg, was in mir ist, was dich hindert, was dein Wort hindert am Durchkommen. Und wir bitten dich, Jesus, öffne unser Herzen weit, dass dein Wort hineinfallen kann. Bricht uns ganz neu auf dich aus. Danke, Jesus, dass wir mit dir rechnen können. Danke, dass du sehr bekümmert oder dich sehr um deine Gemeinde sorgst. Und dass du deine Kinder nicht im Stich lassen wirst. Danke, Jesus. Und wir binden auch jeden Geist der Bedrückung, jeden Geist der Schwermut oder jedes Problem in Jesu Namen. Wir preisen dich, Herr. Wir entscheiden uns, dich zu preisen. Wir entscheiden uns, auf dich zu gucken und nicht auf unsere Probleme. Und wir laden dich in all unsere Probleme ein. Heiliger Geist, ich lade dich in alle meine Probleme ein. Heiliger Geist, ich lade dich in alle meine Probleme ein. Ihr könnt das ruhig mitbeten. Ich lade dich in alle meine Probleme ein. Ich lade dich in alle meine Sorgen ein. Ich schmeiße alle meine Sorgen an das Kreuz, jetzt in diesem Moment. Seht euch, wie ihr euer Paket an Sorgen jetzt vor dem Kreuz niederlegt. Jesus, danke, du hast am Kreuz bezahlt. Wir machen uns keine Sorgen. Dein Kreuz ist deine Müllverbrennungsanlage und dein heiliges Feuer wird alle unsere Sorgen wegbrennen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass wir jetzt frei sind, um auf dich schauen zu können. Und wir binden alle Gedanken, die uns von dir ablenken wollen. Wir nehmen Autorität über jeden Geist, der gesandt wurde, diese Veranstaltung zu stören und den Fokus von dir wegzunehmen, in Jesu Namen. Du wirst zum Fußschemel Jesu. In Jesu Namen. Wir binden jeden Geist der Kontrolle, der Manipulation und alle Zauberei in Jesu Namen. Danke für dein Blut, Jesus. Danke, dass du der Sieger bist. Danke, dass ich vor dir alles beugen muss. Amen. 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfachheit, die in Christus ist. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfachheit, die in Christus ist. Paulus sagt, er fürchtet, er schreibt an die Gemeinde, an die Christen, er fürchtet, dass das Denken oder die ganze Ausrichtung des Denkens, all die Ansichten und die Weltanschauung, die dem Denken zugrunde liegt, das ist die Gesinnung, dass die verdorben wird und abgewandt wird von der Einfachheit, die in Christus ist. Und das vergessen wir manchmal, dass in Christus eine Einfachheit ist. Christus ist nicht kompliziert. Manche Dinge können sehr tief sein, ja, aber Christus an sich ist nicht kompliziert. Und der Kern ist nicht kompliziert. Paulus schreibt, es gibt eine Einfachheit. Eine Einfachheit in Christus. Und Paulus macht sich Sorgen, dass der Teufel tatsächlich Christen in ihrem Denken von dieser Einfachheit abbringt. Und jedes Mal, wenn ihr denkt, Wenn ihr, vielleicht habt ihr ein paar neue Predigten oder ein paar neue Bücher gehört und gelesen und jedes Mal, wenn ihr denkt, oh ja, jetzt habe ich ja, wenn ich das so machen würde, das wäre auch noch ganz gut und das würde mir auch Segen bringen. Und wenn ich das beachte, das würde mir auch Segen bringen. Und ja, nach 10 solcher Predigten wird das ganz schön kompliziert, weil wir ganz schön viele Dinge zu beachten haben, die wir alle noch machen sollen. Ne? Ja, herzlichen Glückwunsch. Der Teufel hat uns gerade von der Einfachheit, die in Christus ist, unser Denken abgewandt. Durch schlechte Dinge? Nein. Das würde er wahrscheinlich nicht schaffen bei uns. Durch gute, geistliche Dinge hat er uns von der Einfachheit abgewandt. Und viele dieser Dinge sind gut und interessant und sind sogar auch nützlich zu wissen. Ja, es gibt ja zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel geistliche Kampfführung. Gott hatte das so, irgendwie war das so, ich hatte nie ein Buch darüber gelesen. Ich glaube, ich hatte mal eins angefangen, das fand ich schrecklich langweilig und komisch und habe es nicht gelesen. Und wollte auch nichts damit zu tun haben. Es kam aber so, dass Gott mich da völlig einfach so ins kalte Wasser geschmissen hat. Ja? Und ich wurde quasi gezwungen, ein paar Dämonen auszutreiben. Und das funktioniert erstaunlich gut. Ich hatte keine Bücher gelesen, wie man das macht. Und ich habe noch nicht mal eine Bibel nachgelesen. Und ich hatte auch keine Theologie über Dämonen oder sonst was. Das war ziemlich einfach. Ja, so da kommt eine Person und sagt, ja, ich habe das und das und das, das Problem. Und das hört sich so ziemlich, der Heilige Geist sagt, ja, das ist ein Dämon oder ein dämonischer Einfluss oder was auch immer. Je nachdem, was für Theologie ihr habt, könnt ihr entsprechende Begriffe einsetzen. Oder eine Bindung oder ein Fluch oder was auch immer. Und der Heilige Geist sagt dann, und ich denke so, ja super, was soll ich dir helfen? Ich kann dir nicht helfen, ich habe keine Ahnung, wo dein Problem herkommt, wo soll ich das denn wissen? Ja. Und da kommt ein Gedanke in den Kopf, ein Wort manchmal nur. Und naja, weil mir nichts Besseres einfällt, sage ich das eine Wort, was mir in den Kopf kommt. Oder fang an, dafür zu beten und zack, da passiert was und die Person ist frei. So, das ist ziemlich einfach. Ne? Das ist ziemlich einfach. So habe ich das gelernt. So hat Gott mir das beigebracht. Später habe ich dann gemerkt, es gibt eine ganze Menge Bücher dazu, mit einer ganzen Menge Anleitungen, mit einer ganzen Menge guter Ratschläge, die auch gar nicht so schlecht sind, die auch biblisch sind. Aber ich würde nie im Leben das alles schaffen, das zu behalten und das in der Praxis, wenn dann irgendjemand kommt, dann das alles, oh nee, das ist viel zu kompliziert. Viel zu kompliziert. Es gibt dann Dinge, die lernt man immer mehr, immer mehr. Und dann gibt es die, und das ist ja auch gut, dass man lernt. Ich sage nicht, dass man, also ich meine überhaupt, mit Einfachheit meine ich überhaupt nicht, dass wir uns vor dem Neulernen irgendwie abschotten oder so, überhaupt nicht, ja. Aber ich lerne dann viele Dinge und auf einmal kommt eine Person wieder zu mir und will Hilfe und ich fange an zu überlegen, ja, was habe ich jetzt alles gelernt? Ach ja, das muss ich jetzt, das könnte das sein, das könnte auch das sein, das könnte auch das sein. Ja, und dann fange ich an zu denken, ja, was ist es denn jetzt? Ja, und dann wird es sofort wieder kompliziert. Warum? Weil ich habe mich auf das Gelernte verlassen, ich habe mich auf die Formeln verlassen oder auf die Lehre verlassen, aber ich bin nicht mehr abhängig vom Heiligen Geist, vom Sprechen des Heiligen Geistes und ich bin nicht mehr in einer totalen Hilflosigkeit da, wie ich vorher war. Ja. Sondern in dieser totalen Hilflosigkeit, naja, da ist man nicht so gerne, weil es könnte ja auch sein, dass man sich blamiert. So, das habe ich sehr oft gedacht, ja. Als unsere Gemeinde anfing, wir sind da durch eine Zeit gegangen, wo wir jeden Sonntag Befreiung hatten. Und irgendwann wurde das zu viel, dann haben wir das in den Nachmittag ausgelagert. Und dann jeden Sonntagnachmittag. Und ich hatte keine Lust, wisst ihr? Ich wollte lieber Kicker spielen in unserer Gemeinde, in dem Gemeindehaus, wo wir waren. So ungeistlich war ich. Ja, aber jeden Sonntag kamen Leute und wir haben dann immer nach dem Gottesdienst gegessen. Aber dann, ich wollte auch lieber essen. Aber dann kamen Leute und weil ich einer der Leiter zu uns als Leiter und die wollten dann Gebet haben. Und ganz ehrlich, sehr oft hatte ich keine Lust darauf. Und ich stehe dann so, naja, Jesus, dann erzählen die was, was soll ich denen jetzt sagen? Ich habe keine Ahnung. Und dann sagt der Heilige Geist was. Manchmal hat er es nicht mir gesagt, sondern dem anderen Ältesten. Und dann gucken wir uns so an und denken, naja, das ist ein bisschen komisch, aber gut. Wir haben wir irgendwas Besseres? Nein, haben wir nicht. Okay. So, und fast immer war das komisch, also eigentlich immer das Komische, es war immer die Lösung. So, ja? Und wir wären nicht drauf gekommen. Wisst ihr, das Problem bei solchen Sachen ist, Menschen gibt es eigentlich nicht zweimal. Also jeder, das habe ich bei meinem Sohn gemerkt. Wenn man ein Kind kriegt, ne, dann liest man, ist man ja versucht oder dann liest man so Ratgeberbücher, wie man mit Kindern umgeht oder was man machen kann oder wie man sie dazu überredet, endlich einzuschlafen. Das Problem ist nur, alle die Bücher, die geschrieben wurden, die wurden geschrieben, bevor dein Kind geboren wurde. Und dein Kind hat es vorher noch nie gegeben. So, für dein Kind gibt es eigentlich kein Buch. Das ist, ja, jeder Mensch ist ein Einzelstück. Jeder Mensch ist ein totales Original. Natürlich gibt es allgemeine Prinzipien und es gibt gute Ratschläge und ja, die nützen auch. Aber trotz alledem habe ich herausgefunden, all die guten Ratschläge in den Büchern, viele haben geholfen, aber mein Kind hat auch so ein paar Eigenheiten, gegen die gar nichts geholfen hat. Ja, ein Original. Ja, und wenn ich später ein Buch über die Erziehung von meinem Kind schreibe, das wird bei meinem Kind funktionieren, oder ich kann darüber schreiben, was bei meinem, aber und ein paar von den Dingen werden bei anderen Kindern auch funktionieren, aber alles davon wird garantiert nicht bei anderen funktionieren. So, ja, und das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Das ist genauso bei der Seelsorge oder beim Gebet, bei Befreiungsdiensten, was auch immer. Ja? So, sobald wir mit Menschen zu tun haben, haben wir das mit Wesen zu tun. Da kommt jemand zu uns, ein Wesen, das ist total einzigartig. So, das gibt's nicht nochmal. Und dafür gibt's keine Anleitung für dieses Wesen. So, und die einzige Person, die weiß, was wirklich im Menschen ist und was im Geist des Menschen ist und wie das Herz des Menschen aussieht, ist der Heilige Geist. Keine Chance. Er ist der Einzige. Und er hat kein Buch geschrieben über den Menschen. Ich meine, er hat eine Bibel geschrieben, ja, aber ne, er hat jetzt keine Anleitung geschrieben, wie man diesen Menschen bedient und wieder in Spur bringt. So. Ja, wir müssen auf ihn hören. Die einzige Chance. Und wenn man sich erstmal daran gewöhnt, dann ist es auch irgendwann nicht mehr so unangenehm, oder dann hat man nicht irgendwann nicht mehr so die Angst, sich zu blamieren oder so, oder sich da irgendwie lächerlich zu machen. Ja. Da ist eine Einfachheit in Christus. Und Paulus, ja, ich merke, es gibt immer wieder Christen. Ich habe eigentlich keine Lust auf diese Leute, aber die gibt es überall. Die sagen, ja, der Teufel ist besiegt, der hat überhaupt keine Macht mehr, wir brauchen überhaupt nicht vor ihm Angst haben, das ist alles, was er tun kann, ist ein bisschen labern und uns Angst einjagen, aber sonst eigentlich ist er total besiegt. So, wir brauchen uns auch gar nicht mehr um ihn beschäftigen und um ihn kümmern. Das klingt alles nett und ja, natürlich hat Jesus den Teufel besiegt am Kreuz. Aber Paulus hat trotzdem Angst oder befürchtet trotzdem, dass, so wie die Schlange Eva verführt, sie auch immer noch die Korinther verführen kann. Das ist schon nach der Auferstehung. So, ja. Ich weiß nicht, wie eure Theologie dazu aussieht und ich weiß auch nicht, wie eure Gemeindetheologie, das ist, ich vermute mal, ihr habt nicht eine festgeschriebene Theologie, wo das drin steht. Ja, ich habe gar keine Theologie dazu. Ich sehe aber, dass die Sorge Paulus, die muss irgendwo einen tatsächlichen Grund haben. Ja. Und wir sehen ja bei uns selber, dass der Teufel das irgendwie schafft, bei uns genau das Gleiche zu machen wie bei den Korinthern. Ja, dass wir von der Einfachheit, die in Christus ist, abgewandt werden und dass unser Denken kompliziert wird. Und eigentlich immer, wenn wir in unserem Denken nicht mehr weiterkommen und wenn unsere Gesinnung kompliziert geworden ist, das Beste, was wir machen können, ist aussteigen oder sofort anhalten, stopp, so, ich fahre nicht mehr weiter hier. Ich werde mir nicht den Kopf zerbrechen und eine Lösung finden, sondern wir gehen direkt zu Jesus. Wir sagen, Jesus, entweder du kommst jetzt oder eben nicht. Ja? So wie die drei Männer im Feuerofen, bevor sie reingeschmissen wurden zu Nebukadnezar, haben sie gesagt so, Gott kann uns erretten und wenn er es nicht tut, werden wir trotzdem dich nicht anbeten. Ja? Jedes Mal, wenn wir merken, es wird kompliziert, dann sollten wir uns die rote Ampel angehen. Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Eine weitere Sache, die mir zum Beispiel aufgefallen ist, wenn man mal so ich lese sehr viele Bücher, und da gibt es nämlich, ich mag auch irgendwelche komischen, obskuren Bücher immer so, aber da gibt es halt im christlichen Sektor alle möglichen komischen Sachen oder auch interessante Sachen, über die Leute Offenbarungen haben. Ja, die auch richtig sind, die auch in der Bibel sind. Und was mir aber aufgefallen ist, jedes Mal, wenn es eine große Erweckung gab, spielten all diese Sachen nicht so wirklich eine Rolle. Die Sachen, die dann bei so einer Erweckung eine große Rolle spielten, war Buße, das Blut Jesu, die Gegenwart Jesu. Das waren auf einmal so die Sachen. Jesu war auf einmal da. Und da war es egal, welche Ansichten man über die Endzeit hatte. Dann war es egal, wann die Entrückung stattfindet. So, Jesus war da, hat man sich auch aufgehört, über Gaben zu streiten oder so. Jesus war ja da. Ich meine, da brauchte man keine Gaben, er konnte ja alles so. Ne? Und wenn Jesus da ist, ja, wenn Jesus tatsächlich da ist, nicht in einem theologischen Sinne, so, ja, natürlich ist er da, natürlich ist er allgegenwärtig, ja, aber davon reden wir nicht. Ja. Wir reden eher von dem, was in Johannes 14 steht. Da steht, Johannes 14, Vers 23 steht, Jesus antwortet und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und dann sagt er weiter, in Vers 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das bedeutet irgendwie in irgendeiner Weise wahrnehmbar machen, schon in diesem Leben. Ja? Du wirst Jesus wahrnehmen, du wirst merken, Jesus ist tatsächlich da. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ja, aber Gott ist doch allgegenwärtig. Wie kann er sich dann mir nahen? Er kann das, ja. Und dass er die Tatsache, dass er allgegenwärtig ist, hält Gott nicht davon ab, dir zu sagen, du sollst dich ihm trotzdem nahen. Überhaupt nicht, ja. Und die Tatsache, dass Gott allgegenwärtig ist, hält auch all die Verbrecher da draußen nicht ab, ihre Verbrechen zu begehen. So Gottes Allgegenwärtigkeit, Gottes Omnipräsenz, ist natürlich eine Tatsache, aber die macht nicht den Unterschied aus. Den Unterschied macht aber aus, wenn wir Gottes Allgegenwart tatsächlich wahrnehmen. Das macht den Unterschied aus. Sobald uns auf einmal bewusst ist, Gott ist ja tatsächlich da. Tatsächlich umgibt er mich von allen Seiten. Ist vor mir, hinter mir, über mir, unter mir. Ja, von allen Seiten umgibst du mich, Herr, sagt David. Oder Mose, über Mose steht in Hebräer 11. Er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Ja, das macht den Unterschied. Und sobald das der Fall ist, dann werden viele andere Sachen egal. Ja? Dann werden sehr viele andere Sachen egal. Wenn Jesus kommt, dann werden sehr viele andere Sachen egal. Bei eigentlich allen großen Erweckungen, da spielten alle diese, es ging immer um diese zentralen Sachen, ihr könnt das nachlesen. So, ja? Leute fingen an, Buße zu tun. Leute, das Werk, was Jesus am Kreuz getan hat, das wurde total wichtig. Es bekam eine ganz neue Bedeutung. All diese ganz einfachen, zentralen Sachen. Leute fingen an, ihre Sünden zu bekennen, öffentlich und einander. Und fingen an, die Sachen, wo sie was gestohlen haben, das wieder gut zu machen und zurückzubringen. Solche Sachen wurden auf einmal wichtig. Ansichten, verschiedene Ansichten über irgendwelche obskuren Bücher in der Bibel waren nicht mehr so wichtig. So, oder über irgendwelche endzeitlichen Abfolgen oder sonstige Dinge, worüber sich die Christen sonst die Körper einhauen. Ja, war nicht mehr wichtig. Oder ein anderes Beispiel, wenn man die Christen, die verfolgte Kirche, wenn man Christen aus der verfolgten Kirche predigen hört, ist genau das Gleiche. Die predigen nicht über all diese interessanten Nebenschauplätze. Ja? Weiß nicht, oder wenn man Predigten von Richard Wurmbrand gehört hat. Oder letztes Jahr hatten wir einen aus Ägypten bei uns. Ja? Und er hat gepredigt und die Gegenwart Gottes war da. Aber so richtig. Ja? Und diese ganzen Sachen, die interessant sind, ja, und auch in der Bibel stehen, aber nicht das Zentrum sind, die spielen dann meistens nicht mehr so eine Rolle. Und es kann sehr schnell passieren, dass wir uns so faszinieren lassen von irgendwelchen Sachen, die aber nicht das Zentrum sind. Und obwohl die Dinge an sich gut sind, etwas Gutes kann uns doch ein Hindernis werden. Ja? Was weiß ich, so eine Flasche Wasser oder irgendwie sowas, ist ja was sehr Gutes. Ne? Das kann Leben retten in der Wüste. Aber wenn ich mir die Flasche Wasser so die ganze Zeit vor die Augen halte beim Autofahren, kann sie mich auch umbringen. So, die Flasche an sich ist gut. Ja? Aber das Gute kann auch zum Hindernis werden. So, das dürfen wir nie vergessen. Und der Teufel ist nicht so dumm, dass er uns mit irgendwelchen bösen Dingen verführt. Und das denke ich nicht, dass er da viel Erfolg hat bei den Christen, die Jesus wirklich lieben und Jesus wirklich wollen. Aber er verführt uns, indem er uns Dinge, die nicht das Zentrum sind, wichtig werden lässt. Und wir erkennen es immer daran, dass es auf einmal irgendwie kompliziert wird. Ja? Auf einmal haben wir 10 Lehren, die wir alle irgendwie miteinander aussöhnen müssen. Ja? Und irgendwie denken, naja, ich kann ja jetzt nicht weiter Christ sein, wenn ich die Erwählung und den freien Wille nicht unter einen Hut bringe. Doch, kannst du, Mann. So, ja, kannst du. Du kannst Christ sein, auch wenn du die Erwählung und den freien Willen nicht unter einen Hut bringst. Du kannst Christ sein. So, weil Gott wird dich niemals fragen, hast du das verstanden? Wenn er vor dir steht. Wird dich nie fragen, wie war deine Ansicht bezüglich Offenbarung 12 oder der Entrückung oder was weiß ich, wird er dich nie fragen. Er wird dich halt fragen, na, was hast du getan? Und wie waren deine Absichten? Die wird er dir zeigen. Er wird er dich nicht fragen. Ja? Wenn Jesus vor uns, wenn Jesus sich manifestiert und Jesus sich uns begegnet, passieren immer 2 Dinge. All die Absichten und Motive unseres Herzens werden offenbar. 1. Korinther 4 steht das, Hebräer 4 steht das, 12 und 13. Und wenn wir irgendwann mal endgültig vor ihm stehen, wird er uns fragen, was hast du getan? Er wird uns nicht fragen, wie war deine Theologie, was hast du geglaubt, was wusstest du über Geistesgaben, was wusstest du über den Leib Christi, ja? Und solche Sachen wird er uns nicht fragen. Wir sollen sie nicht fragen. Er wird uns fragen, wie war dein Leben wirklich? Ja. So, und das ist die Einfachheit Christi. Als Jesus mir zum ersten Mal begegnet ist, da hat er mich gefragt, ob ich ihn liebe. Und weil ich so christlich sozialisiert war oder dressiert war, habe ich natürlich gesagt, ja, natürlich liebe ich dich, Jesus. Und dann hat Jesus nochmal gefragt, der Heilige Geist hat nochmal gefragt, liebst du mich? Und er hat wieder gesagt, ja. Und mir war die Frage aber unangenehm und ich habe mich gewundert, warum er so penetrant nachfragt. Und er hat mich ein drittes Mal gefragt und in dem Moment hat er mir gezeigt, dass ich ihn überhaupt nicht liebe und auch nie geliebt habe. So. Und das war sozusagen meine Wiedergeburt. Und bei meiner Wiedergeburt hat Jesus mir gesagt, wenn du mich liebst, dann wirst du mein Wort halten. Den Vers habe ich gerade vorgelesen. Ja. Wer mich liebt, der wird mein Wort befolgen. Jesus hat mir damals gesagt, wenn ich ihn liebe, wird daraus folgen. Das wird eine Folge haben. Wenn wir Jesus lieben, wird das ein Resultat haben. Und das Resultat wird sein, wir werden sein Wort befolgen. Das wird daraus folgen. Ja. Und wenn wir sein Wort nicht befolgen, dann lieben wir ihn auch nicht. Johannes macht das in Kapitel 14 sehr deutlich und im Johannesbrief wird das auch sehr deutlich gemacht. So jedes Mal, wir wollen uns nicht selber hereinlegen. Jedes Mal, wenn wir sein Wort nicht halten, dann liegt es nicht daran, dass wir uns noch ein bisschen mehr anstrengen müssen oder dass wir nicht genug Bibel gelesen oder gebetet haben, ja, oder nicht genug in Zungen gebetet haben oder nicht genug gepriesen haben. Nein, wenn wir sein Wort nicht gehalten haben, liegt es daran, weil wir ihn nicht wirklich geliebt haben. Jesus hat mir das war so der Beginn meines Wandels mit Jesu, ja. Wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote halten. Du kümmerst dich darum, dass du mich liebst. Und Jesus hat zu mir gesagt, ich kümmere mich darum, dass du in der Lage bist, die Gebote zu halten. Weil ohne Jesus sind wir dazu nicht in der Lage. Überhaupt nicht. Das hatte ich ein halbes Jahr vorher ausprobiert. Das hat nicht funktioniert. Und das war damals so, vor keine Ahnung wie viele Jahren das war, aber das war sehr faszinierend für mich. Weil das war nicht das, was ich in der Kirche gelernt hatte. Und es war auch ziemlich faszinierend. Ich wusste am nächsten Tag, ich wusste nach 10 Minuten, Gott hat zu mir gesprochen. Das erste Mal in meinem Leben habe ich wirklich seine Stimme gehört. Und ich wollte das irgendwie, ich fand das total toll, weil die Gegenwart Jesu war auch da und das war sehr schön. Das war das erste Mal, dass Bibellesen nicht langweilig war. Und ich wollte das irgendwie bewahren. Und habe mir überlegt oder habe mir dann so gesagt, so jetzt wirst du jeden Tag die mindestens eine halbe Stunde, du wirst so lange die Bibel lesen, bis du sicher weißt, dass Gott zu dir geredet hat, durch die Bibel. Naja, das hat nicht funktioniert. Und eine Woche oder zwei hatte ich die Gegenwart Jesu in meinem Zimmer, aber danach war das nicht mehr so wie am Anfang. Das fand ich natürlich doof und ich wollte das irgendwie, mir überlegt, ja, was kannst du tun, damit Jesus wieder so da ist? Mir auf allerhand interessante Ideen gekommen. Die erste war, noch mehr die Bibel zu lesen. Hat nicht funktioniert. Die zweite war, noch mehr beten. Hat auch nicht funktioniert. Die dritte war, fasten. Hat auch nicht funktioniert. Habe ich alles durchgezogen, aber hat nicht funktioniert. Die vierte war, noch ernsthafter alles zu machen. Hat auch nicht funktioniert. hat alles nicht. Und drei, vier Monate nach meiner ersten Begegnung mit Jesus war alles kompliziert. Ja, war alles kompliziert geworden. Am Anfang war es ziemlich einfach. Liebst du mich, so wirst du mein Gebot halten. Dass ich Jesus nicht liebe, dass da irgendwas in meinem Herzen ist, was da blockiert, darauf bin ich ja nicht gekommen. So, ne? Das kann ja nicht sein, weil jetzt liebe ich Jesus ja. Ab jetzt. So, für immer. So. Ja, das war Käse. Das war wirklich, ja, und das ging, und irgendwann sprach Jesus dann wieder zu mir, so richtig deutlich. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Helmut, du musst mich lieben. Oh, das wusste ich aber schon. Das war nichts Neues, was er gesprochen hat. Okay, und dann ging das wieder von vorne los. Und nach 2, 3 Monaten war es wieder nicht mehr so, wie am Anfang. Und ich habe wieder alles Mögliche ausprobiert und auch noch andere Bücher gelesen und was man sonst so machen kann. Und nach einem halben Jahr war Jesus wieder da und sagte, Helmut, du musst mich lieben. Und jedes Mal so, in regelmäßigen Abständen, in den ersten 2, 3 Jahren, hat Jesus mich an diese eine Sache erinnert. Und später auch noch. Immer wieder ist er auf diese Sache zurückgekommen. Du musst mich lieben. Das ist das Wichtigste. Das ist der Kern. Und irgendwas ist in mir, was darauf keine Lust hat. Irgendwas ist in mir auch, was sehr darauf Lust hat. Aber da ist auch etwas in mir, was keine Lust darauf hat. Und da ist etwas in mir, was ganz gerne immer irgendwo anders guckt und irgendwelche anderen grünen Wiesen abgrasen will oder die interessanter findet. Ja? Und Gott hat mich, ich habe mich zum Beispiel nie darum gekümmert, was ich für Gaben haben könnte. Nie. Ich meine, ich bin so aufgewachsen, dass es die nicht gibt und dass es böse ist, danach zu suchen. Ich habe irgendwann gemerkt, das stimmt nicht. In der Bibel steht was anderes. Aber ich hatte nie diese Leute verstanden, die ihr ganzes Leben lang nach ihren Geistesgaben, ihren Berufung suchen. Weil ich habe einfach angefangen, Jesus zu lieben und auf einmal waren die Gaben da. So, ich fand das ziemlich einfach. So, aber ich habe dann gemerkt, das ist nicht bei allen so. Und dann habe ich gemerkt, es gibt ganz schön viele komplizierte Anleitungen, wie man an seine Gaben rankommt. Es gibt ganz schön viele komplizierte oder lange oder dicke Bücher, die erklären, wie man denn endlich in seine Berufung, in seine Gabe hineinkommt. So, was Jesus mir gesagt hat, war viel einfacher. Der sagt einfach, sei mir gehorsam und tu, was ich von dir will und sei im Kleinen treu. Das war's im Grunde. So, ne? Und das funktioniert, ihr könnt das ja mal ausprobieren, das funktioniert. Nur, wir gehen ja immer davon aus, nee, Jesus lieben, das tue ich ja sowieso schon. Das ist ja schon mal klar. Und ihm gehorchen, das tue ich natürlich auch. Das ist auch schon mal klar. Ich bin ja ein Christ, ich bin ja getauft, ich spreche ja in anderen Sprachen und ich habe ja dies und das mit ihm schon alles erlebt. Das ist ja, also das ist, ne, unser Fundament, das steht, da wird überhaupt nicht dran gerüttelt. Das ist ja, so ein Denken hatte ich jahrelang. Und dann sagt Jesus, Jesus, ihr kennt ja die Bergpredigt, ne? Das ist die Predigt, wo Jesus die ganze Zeit diese unmöglichen Dinge von uns verlangt und sagt, ja, eigentlich solltet ihr so sein und so sein und so sein. Man liest das und denkt so, ja, klar. So. Hat schon gereicht, dass wir, das Gesetz Mose war schon hart genug, Jesus, ne? Aber du musst es noch ein bisschen schlimmer machen. So. Und dann am Ende, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, ne? Die Alten sagen dies und das, ich aber sage euch, ne? Ihr sollt anders leben als die Alten, ne? Wer die Frau nur anguckt, der hat schon Ehebruch begangen und all solche Sachen. Und dann ganz am Ende der Bergpredigt, da sagt Jesus etwas sehr Interessantes. So als Abschluss, das ist Jesus Zusammenfassung oder, ja, das sind Jesus Abschlussworte nach dieser langen Predigt. Da sagt Jesus, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Ja, die Geschichte kennen wir alle, ne? Und wir haben 100-mal gehört, ja, wir sollen Täter des Wortes werden. Und wir sollen nicht nur Hörer sein. Und wir haben diese Geschichte wahrscheinlich 100-mal schon gehört und die wurde uns erzählt, um uns daran zu erinnern, dass wir doch auch das Wort tun sollen und nicht nur hören. Aber wenn man genau liest, das ist überhaupt nicht, was Jesus sagt hier. Jesus zählt all diese unmöglichen Dinge auf. Ja? Was nichts anderes ist als sein Charakter und eine Beschreibung seiner Person und so wie er ist. Dass dieses göttliche, himmlische Leben, Christus in uns, das ist die Bergpredigt. Und Jesus legt das den Leuten so dar. Ja? Eine Person, die die Feinde liebt, eine Person, die nicht richtet, die niemanden verurteilt, eine Person, die nicht lästert, jemand, der ein reines Herz hat und all diese Sachen. Jemand, der voller Frieden ist, der nicht ausrastet, der nicht wütend wird, der nicht die Beherrschung verliert. All diese Sachen legt er da so vor. Und dann sagt er, jeder nun, der diese alle Worte hört und sie tut. Also eine Person, die diese ganzen unmöglichen Dinge tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Das heißt, wer das alles tun kann, dessen Fundament ist in Ordnung, sagt Jesus. Jesus sagt hier nirgendwo, ey, strengt euch bitte an, das zu tun. Oder gebt euch ein bisschen mehr Mühe. Oder seht zu, dass ihr das irgendwie so halbwegs dem hinterherkommt, das zu tun. Das sagt Jesus hier nirgendwo. Jesus sagt, jemand, der diese meine Worte, und mit diese meine Worte meint er Matthäus 5 bis Matthäus 7, Vers 23, die ganze Bergpredigt. Jeder nun, der diese alle meine Worte, Feinde lieben, reines Herz haben, friedfertig sein, sanftmütig sein, nicht richten, nicht mit den Augen irgendwelche anderen Frauen begehren. Jeder nun, der diese alle Worte hört und tut, also wer das alles auslebt, das ist eine Person, die ein richtiges Fundament hat. Was ist mit all den anderen Personen? Naja, das sind alle Personen, die nicht in der Lage sind, all das zu tun, da stimmt irgendwas mit dem Fundament nicht. Ja? Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als in der Platzregen kam und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten, das Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf Felsen gegründet. Jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird mit einem törichten Mann, einem dummen Mann gleich sein, der sein Haus auf Sand baut. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, so zu leben, dann müssen wir nicht denken, eigentlich, mein Fundament ist ja in Ordnung. Eigentlich stimmt ja zwischen mir und Jesus alles. Nur vielleicht noch hier so ein bisschen Feintuning, so ein bisschen ein paar Schrauben noch stellen und dann schaffe ich es vielleicht auch. Nein, Jesus sagt, du musst an die Wurzel gehen. Die Axt muss an die Wurzel gelegt werden. Irgendwo sind ganz fundamentale Dinge da nicht in Ordnung. bei dir. So, aber das wollen wir ja nicht hören, ne? Und wir gehen ja davon aus, weil wir in der Kirche sind, weil wir fromm sind, weil wir beten, weil wir Bibel lesen, weil wir noch viele andere Dinge machen. Das Fundament, das stimmt ja schon mal bei uns. Und Jesus sagt, nein, das ist nicht so. Wer die Worte hört und tut, bei dem stimmt das Fundament. Wer die hört und nicht tut, bei dem stimmt das Fundament nicht. Wisst ihr, wie oft ich das gehört habe? Ja, eigentlich, unser Glaube ist ja richtig, unsere Theologie ist ja richtig. Nur wir müssen das jetzt auch mal in die Tat umsetzen. Wie oft ich diesen Spruch gehört habe. Und das ist völliger Blödsinn. Wenn du es nicht in die Tat umsetzt, dann ist dein Glaube nicht richtig. Dann stimmt da irgendwas nicht. Und wenn du es in die Tat umsetzt, dann stimmt da was. Aber wenn du denkst, dass bei dir alles richtig ist und das Einzige, was dir fehlt, ist, dass du noch ein bisschen mehr in die Pötte kommst und ein bisschen mehr was Richtiges tust, das ist Religion. Dann brauchst du Jesus nicht. Und das ist nicht das, was Jesus sagt. Ja. Wer diese Worte hört und tut, der hat auf Felsen gebaut. Und wer diese Worte hört und nicht tut, der hat nicht auf Felsen gebaut. So, und was heißt das für mich? Das heißt, dass da bei mir wahrscheinlich noch ganz viel Sand in meinem Herzen oder mein geistlicher Mensch auf ganz viel Sand baut. Weil viele der Dinge tue ich nicht. Ja, oder das ist, ja, dem muss man sich einmal stellen. Und das muss man so an sich ranlassen. Weil wenn man das nie an sich ranlässt, wenn man immer so, ja, dann merkt man, da klappt irgendwas nicht bei mir, es ist nicht so, wie es sein sollte, dann liest man Buch Nummer 1, Buch Nummer 2, Buch Nummer 3, Buch Nummer 15, hat 45 Listen im Kopf mit guten Ratschlägen, das ist sehr kompliziert und unsere, von der Einfachheit, die in Christus ist, ist nichts mehr übrig. So wie Jesus das hier erklärt, ist das sehr einfach. Ne? Wenn du wirklich auf den Felsen gebaut bist, dann wirst du das tun. Wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote halten. Das ist genau das Gleiche. Nur ein bisschen kürzer. Ja? Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und Johannes erdreistet sich dann im 1. Johannesbrief zu schreiben, und seine Gebote sind nicht schwer. Ah ja. Kommt drauf an. Ja? Wenn unser Fundament richtig ist, sind sie nicht schwer. Bevor ich Jesus begegnet bin, habe ich ein halbes Jahr lang versucht, alle meine Sünden loszuwerden, mich sehr angestrengt. Und es war sehr schwer. Je mehr ich mich angestrengt habe, umso mehr habe ich getan. Sünden habe ich vollbracht. Und einen Tag, nachdem ich Jesus begegnet bin, am nächsten Tag habe ich es nicht gemerkt, weil ich nur auf Jesus geguckt habe und nicht auf mich selbst. Aber irgendwann nach 3 oder 4 Tagen, wo ich auch wieder auf mich selbst nochmal geguckt habe, habe ich gemerkt, boah, ich tue die ganzen Sachen ja nicht mehr. All die Sünden sind auf einmal wie weg. Ja, auf einmal war ich ein Täter des Wortes. Solange wie ich auf Jesus geschaut habe und wie ich diese Einfachheit gegenüber Jesus bewahrt habe. Und als es dann wieder komplizierter wurde und die Einfachheit gegenüber Christus, ich mich in meinem Denken davon abgewandt habe, ja, dann Stück für Stück kamen auch diese Dinge wieder hoch auf einmal. Auf einmal wird man vom Täter des Wortes wieder zu einem Hörer. Einem Hörer und sich Wünscher, dass man es doch tun würde. Ja. Und wenn man das so, was Jesus hier sagt, wirklich ernst nimmt, dann ist das einfach. Dann ist das einfach. Das Erste, wonach wir suchen, wenn irgendwas nicht stimmt, ist, ist mit mir und Jesus alles in Ordnung? Stimmt meine Beziehung? Gibt es da irgendwelche Sachen? Ja. Kolosser, schlagen wir mal Kolosser auf. Kolosser 2, Vers 24. Ah nee, da gehen wir gleich erst hin. 1. Petrus 2 machen wir vorher, fällt mir jetzt gerade ein. 1. Petrus 2. Da schreibt Petrus, so legt nun ab alle Bosheit, 2 Vers 1, legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Petrus schreibt hier, wir sollen so wie neugeborene Kindlein sein. Begierig sein wie kleine Kinder, wonach? Nach der unverfälschten Milch des Wortes. Das bedeutet, oder man kann das so verstehen, in dem Moment, als wir wiedergeboren sind oder als wir Jesus das erste Mal geschmeckt haben, als wir das erste Mal mit Jesus in Kontakt bekommen und Jesus irgendwie, ja, ihr könnt euch bestimmt noch daran zurückerinnern. Wenn ihr so überlegt, wie war, kurz danach, wie war eure Einstellung, wie war eure Haltung? Ja, ihr wolltet mehr davon. Normalerweise, wenn es wirklich Jesus war. Ja, ihr wolltet eigentlich mehr davon. Und ihr hattet auf einmal einen Hunger nach dem Wort Gottes. Und all diese Nebenschauplätze waren jetzt nicht so interessant. Ihr wolltet Jesus. Ja. Petrus, das ist, was Petrus hier sagt. Seid so wie ein neugeborenes Kind, das will die Milch haben. Ja, diese ganzen anderen leckeren Sachen, die sind jetzt erstmal nicht so interessant für ein neugeborenes Kind. Das will erstmal die Milch, weil für ein neugeborenes Kind ist die Milch überlebenswichtig. Ja. Und dann Kolosser 2. Wo ist das hier? Ein Moment. 2 Vers 6. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt oder so lebt auch in ihm. Wandel bedeutet unser alltägliches Leben, ja, mit Jesus. Es beschreibt unsere tagtägliche Beziehung oder unsere Lebensweise. Und hier schreibt Paulus, so wie ihr Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wie ihr, als ihr wiedergeboren wurdet, an dem Moment, wo euch Gott das erste Mal begegnet ist, wo euch Gott zum ersten Mal von euren Sünden überführt hat, in dem Moment, wo ihr erkannt habt, wie schön Jesus ist und wie gut Jesus ist, in dem Moment, wo ihr erkannt habt, ey, Jesus ist die Person, die mich glücklich machen kann, Jesus ist die Person, die mich heilen kann. In dem Moment, wo ihr das erkannt habt, ja, wie war eure Gesinnung da? Wie war euer Denken in dem Moment? Wie habt ihr gedacht? Und dann sagt Paulus, so lebt auch weiter mit ihm. So wandelt auch mit ihm. Ja. Die normale Reaktion ist, wenn wir Jesus das erste Mal begegnen, wir sind sehr fasziniert von ihm. Wir haben einen Hunger von ihm. Wir wollen mehr von ihm. Wir wollen ihn und nicht erstmal diese ganzen anderen Sachen. Ja. Und das sind alles ganz gute Eigenschaften, obwohl wir vielleicht noch total die Kinder sind im Glauben und keine Ahnung von Gott haben und Gott gar nicht wirklich kennen. Aber diese grundlegenden Bedürfnisse, die da auf einmal in uns geweckt werden, die sind richtig und die sollen wir festhalten und in denen sollen wir weitergehen. Wenn ihr die Evangelien lest, es gibt immer Menschen, Jesus geht sehr viel in großen Menschenmengen und es gibt große Menschenmengen und manchmal werden alle geheilt oder manchmal kriegen alle was von Jesus ab und manchmal gibt es auch diese Begebenheiten, da geht Jesus in diesen Teich da hin, da sitzen hunderte von kranken Leuten und er heilt nur einen. Oder es ist eine große Menschenmenge und alle drängen Jesus und nur eine Frau. Die Kraft geht nur zu einer Frau aus. Oder Jesus sitzt im Haus von so einem Pharisäer und mit vielen anderen Pharisäern und nur eine Sünderin hat wirklich eine Begegnung mit ihm. Und einer Sünderin werden die Sünden vergeben, aber den ganzen Pharisäern werden die Sünden nicht vergeben. Ja, solche Stellen treffen wir immer auch. An einer Stelle, irgendwo in Lukas, irgendwo 7 oder zwischen 7 und 12, irgendwo da, Da steht, und die Kraft Gottes war da, Jesus war in so einem Haus und da steht, die Kraft Gottes war da, um zu heilen. Wisst ihr, wie viele Leute geheilt wurden? Einer. Einer wurde geheilt. Nur. Obwohl die Kraft da war, um alle zu heilen. Warum wurde nur einer geheilt? Ja? Oder warum hat nur die Sünderin eine wirkliche Begegnung mit Jesus gehabt? Und all die anderen, die mit ihnen da zu Tisch gegessen haben, hatten nicht wirklich eine Begegnung. Warum war das so? Weil die, wenn ihr das genau lest, wir haben heute nicht, ich glaube nicht, dass wir die Zeit dazu haben, ich habe es zumindest nicht vor, aber wenn man sich diese Geschichten alle anguckt, dann wird man feststellen, die Leute, die wirklich Jesus begegnet sind, die eine wirkliche Berührung von Jesus hatten, das waren alles Leute, die eine Hunger nach Jesus hatten, und die ein großes Bewusstsein ihrer eigenen Not hatten. Das waren alles Leute, die wussten, ich brauche Jesus. Ich brauche ihn wirklich. Ja? Die Pharisäer, die fanden das nett, dass Jesus da zu ihnen nach Hause mit ihnen gegessen hat. Da konnten sie mit Jesus über ein paar Fragen des Gesetzes diskutieren. Das war eine nette Unterhaltung. Ja? Machen wir was anderes. Aber die hatten nicht wirklich, denen war nicht wirklich klar, dass sie in großer Not sind. Das war ihnen nicht klar. Aber der Sünderin, oh, der war klar, dass sie in großer Not ist. Ihr ganzes Leben war am Ende. So, ich meine, es war auch allen anderen Leuten klar, dass die. Bei den Pharisäern war das nicht so klar. Die haben regelmäßig gebetet, die haben die Schriften gelesen regelmäßig. Die waren immer in der Kirche. Das sah ziemlich gut aus nach außen hin. Die sind nach außen hin nicht, hatten wahrscheinlich nicht so eine schlimme Sprache wie ich und die waren auch nicht, haben sich auch anständiger benommen und die sahen gut aus. Dass ihr Herz dreckig war, das wussten sie nicht. Das war ihnen nicht bewusst. Und dass sie einen Retter brauchen, das war ihnen nicht bewusst. Und ihr werdet feststellen, alle Leute, die eine Gesinnung hatten, die irgendwie so war, ich brauche Jesus. Ich will Jesus. Ich brauche ihn, sonst bin ich verloren. Die irgendwie mit so einem Bewusstsein ihrer Not dahin kamen, die sind Jesus begegnet. Und die wirklich hungrig waren. Und das ist, was Paulus hier sagt. So wie ihr Jesus, Christus Jesus, den Herrn angenommen habt. Ja, wenn wir Jesus wirklich angenommen haben und nicht einfach nur irgendwo ein Zaubergebet nachgesprochen haben oder irgendwelche rituellen Handlungen vollzogen haben, christliche rituellen Handlungen, sondern wo wirklich Gott uns von unserer Sünde überführt hat und eine Wiedergeburt in uns stattgefunden ist, da hatten wir früher oder später dieses Verlangen, boah, ich brauche Jesus. Ich brauche wirklich, ich muss ihm wirklich begegnen. Ja, und wenn in dem Moment, wo der Heilige Geist uns von unseren Sünden überführt, da ist uns klar, wenn uns jetzt nicht jemand errettet, sind wir verloren, da haben wir ein Problem. Und das ist etwas sehr Gutes. Paulus schreibt, so soll auch euer tägliches Leben sein. In dieser Haltung, in dieser Einstellung. Ja. Sobald wir denken, so, jetzt habe ich es kapiert, brauchen wir Jesus nicht mehr wirklich. Ja. Sobald wir unsere ganzen Formeln, christlichen Formeln für Gebet und Befreiungsdienst und Bekehrung und was auch immer auswendig gelernt haben, sobald wir alles verstanden haben, ja, dann brauchen wir Jesus, brauchen wir den Heiligen Geist nicht mehr. Weil wir wissen es ja selber. Und dann haben wir ein Problem. Weil dann sind wir nicht mehr, fallen wir nicht mehr unter die Sorte Menschen, die Jesus wirklich suchen. Paulus schreibt hier in Kolosser 24, ich freue mich in meinen Leiden, 1-24, Kolosser 1-24, ich freue mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Paulus sagt hier, der Gemeinde fehlt was. Da fehlt noch was. Und deswegen muss ich leiden. Wahrscheinlich saß er sogar im Gefängnis. Keine Ahnung, bin mir nicht sicher. Er saß auf jeden Fall im Gefängnis. Ich weiß nicht, ob er genau zu dieser Zeit im Gefängnis saß. Aber Paulus sagt, da fehlt was. Und deswegen muss ich leiden. Der Gemeinde fehlt was. Ja. Es gibt ja auch Leute, die sagen, nein, der Gemeinde fehlt gar nichts. Ja, in Offenbarung gab es so eine Gemeinde, die diese Lehre hatte. In Offenbarung 3. Aber Paulus sagt doch, der Gemeinde fehlt was. Dann sagt er weiter, deren Diener bin ich geworden, also ich bin ein Diener der Gemeinde, gemäß der Verwaltung Gottes, die mir für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes vollenden soll. Plero heißt das griechische Wort. Füllen, ausfüllen soll. Und im Vers 24 steht genau das gleiche Wort für, ich muss das aus, da steht, wird der gleiche Begriff benutzt für diesen Mangel, der ausgefüllt werden muss. Also, ne? Paulus sagt, ich muss das Wort Gottes erfüllen, zur Vollendung bringen. Wie? Das Wort Gottes, das ist doch vollständig, oder? Also, kommt drauf an, was wir damit meinen. Paulus sagt, erst in 24 in der Gemeinde fehlt was. Dann sagt er, ich, mein Dienst ist, das Wort Gottes erfüllen. Luther hat übersetzt, reichlich predigen. Das ist Quatsch, das steht da nicht. Ja? Auf solche Ideen kommt man, wenn man Wort mit diesem gesprochenen Geräusch, mit diesen Geräuschen verwechselt. Aber Wort meint eine Person im Neuen Testament. Ja? Das Wort Gottes ist nicht ein Buchstabe oder eine semantische Bedeutungseinheit oder ein paar Buchstaben, die Sinn ergeben. Nein, das Wort Gottes ist eine Person. Ja? Und diese Person hat einen Leib. Das ist die Gemeinde. Und da fehlt was. Deswegen steht auch, alle, die das Wort annahmen, wurden hinzugefügt. Zur Gemeinde, das steht da nicht. Zu dem Herrn. Wer das Wort annimmt, wird zu dem Herrn hinzugefügt. Apostelgeschichte 42, glaube ich, oder 5. 2 oder 5, das steht zweimal. Ja. Und das Wort wuchs und vermehrte sich. So, das, ja, wir haben da nicht viele Traktate verteilt oder so und das Wort verbreitet. Nein, das Wort wuchs. Oder Hebräer 4, Vers 12, das Wort ist ein zweischneidiges Schwert, schärfer als trenn Seele und Geist und so weiter. Ihr kennt den Vers. Und dann Vers 13, Hebräer 4, Vers 13 steht, ihm, dem Wort, dieser Person, ist nichts verborgen. Und Hebräer 19, in Offenbarung 19 steht, dass es einen Tag geben wird, wo ein Reiter auf einem weißen Pferd kommt und der hat einen Namen, das Wort Gottes. So, es ist eine Person. Ja. Aber wenn man das nicht weiß, dann könnte man meinen, dass Paulus hier einfach nur davon spricht, dass er viel predigen soll. Aber das ist nicht, was er meint. Er meint, das Wort und in diesem Leib vom Wort muss etwas erfüllt werden. Der ist noch nicht ganz fertig. Und das ist sein Dienst, sagt er. Und dann sagt er in Vers 26, das ist ein Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen sichtbar oder deutlich gemacht worden ist. Gott wollte ihnen bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses und den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. So, das ist, was der Gemeinde fehlt. Das ist, was noch aussteht. Dass das wirklich sichtbar wird, dass Christus in uns ist. Paulus sagt es zu den Galatern, ich leide abermals Geburtsweh in euch, bis, und es waren ja Christen, die Galater, ja, also kommt mir jetzt bitte nicht, ja, wenn wir wiedergeboren sind, dann haben wir doch Christus in uns. Ja, habt ihr. Aber wir reden jetzt hier davon, dass es wirklich sichtbar ist für die ganze Welt, nicht nur für die Theologen, sondern für die, die Bibel kennen. Ja? Paulus sagt zu den Galatern, die Christen waren, ich leide abermals Geburtsweh in euch, bis Christus in euch Gestalt annimmt. Und er sagt, das ist ein Prozess. Ich gebäre, ich leide. Hier sagt er auch, ich leide. Damit dieses Geheimnis, damit das, was noch fehlt, jetzt wirklich sichtbar wird. Christus in euch. Das muss sichtbar werden. Es reicht nicht aus, dass wir rumlaufen und sagen, Jesus lebt in mir. Und dann sind wir voller Hass und voller Bitterkeit und all diese Sachen. Das geht nicht. Es muss tatsächlich sichtbar werden. Christus muss tatsächlich sichtbar werden. Ja. Das war der Dienst von Paulus. Christus in euch. Dieses Geheimnis muss sichtbar werden. Der Leib, wenn der Leib, alle, die das Wort annehmen, werden zu dem Leib hinzugefügt. Der Leib wird durch dieses Wort geboren und geformt. Und irgendwann ist dieser Leib fertig. Ja. Dann dann ist es nicht mehr nur der Leib, dann ist es die Braut. Und Jesus sagt in Johannes 12, das Wort, was ich gesprochen habe, das wird euch richten am letzten Tag. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird euch richten. Und dann steht in Daniel, und den Heiligen des Allerhöchsten wurde das Gericht übergeben. Und dann steht da, dass sie den Antichrist richten. Und das steht in Offenbarung 19 übrigens auch. Und Paulus sagt im Korintherbrief, wisst ihr nicht, dass ihr über Engel richten werdet. So, dieses Wort, das gebiert einen Leib. Ja? Petrus schreibt, ihr seid geboren worden durch einen, ihr seid wiedergeboren worden, schreibt er, durch einen unvergänglichen Samen. Dieses Wort gebiert einen Leib. Und dieser Leib ist Christus. Wirklich sichtbar Christus, nicht ein theologischer Christus. Dieser Leib, das ist die Braut oder wie in Daniel, die Heiligen des Allerhöchsten oder die Überwinder aus der Offenbarung. Und denen wird am Ende das Gericht gegeben. Ja, das ist, darüber predige ich heute nicht. Das ist aber sehr faszinierend. Und das ist eine wirklich hohe Berufung. Und ich glaube nicht, dass Gott irgendjemandem so eine Machtposition gibt, dass er richtet sogar über die Engel und diese Person hat noch irgendwie Hass oder Neid und Missgunst in seinem Herzen. Ich glaube nicht, dass Gott so eine Person auf einen Richterstuhl lassen wird. Niemals. Das würde das ganze Unglück, was damals angefangen hat, nur nochmal verdoppeln. So. Ja, schon mal, es gab es ja schon mal, dass da so ein Wesen war, was sowas in seinem Herzen hatte. Und sehr viel Autorität hatte. Ja? Das wird Gott nicht nochmal machen. Oder das wird Gott nicht zulassen. Okay, das war der Dienst des Paulus. Ja? Und dann schreibt er weiter, das war nur ein kleiner Abstecher. Dafür arbeite und eifere ich auch gemäß der wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Ich will aber, 2 Vers 1, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von angesehen haben, haben. Das ist wieder das Gleiche, wie wir im Korintherbrief gelesen haben. Im Korintherbrief haben wir gelesen, ich fürchte, dass der Teufel euch verführen kann. Hier sagt Paulus, ich habe einen großen Kampf um euch und um alle anderen da. Damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen, mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Paulus sagt, in diesem einen Wort, Christus in euch, ist alles, was ihr braucht, ist alles drinne. Geistesgaben sind drin, Wunder sind da drinne, Vergebung ist da drin, da ist einfach alles drinne. Ja? Paulus sagt, das ist das Hauptpaket, das ich euch bringe. Und da ist alles drin, das ist all inclusive. Ja? Und dann sagt er weiter, also alle Schätze der Weisheit, ja? Alle Erkenntnis, alles ist da drin verborgen. Und dann sagt er, das sage ich aber, damit nicht irgendjemand durch Überredungskünste euch zu Trugschlüssen verleitet. Das ist ja fast das Gleiche, was er den Korinthern sagt. Bei den Korinthern sagt er, ich habe Angst, dass euch irgendjemand irgendwie auf die schiefe Bahn bringt, euer Denken durcheinander bringt. Ja, von Christus weg, von der Einfachheit, die in Christus ist, weg. Hier sagt er, mein Dienst ist es, diesen Christus zur Geburt zu bringen, diesen Leib zur Geburt zu bringen. Ja, diese Braut. Im Korintherbrief haben wir gelesen, ich möchte euch Christus zuführen als eine reine, keusche Jungfrau. Ja, das ist der Dienst, den Paulus hat. Hier sagt er genau das Gleiche. Und dann sagt er im Korintherbrief, ich fürchte, jemand kann euer Denken abwenden von der Einfachheit. Hier sagt er, ich fürchte, oder ich habe einen Kampf, sagt er hier. Ja. In Christus sind alle Schätze der Weisheit verborgen. Christus in euch, das ist es, worum es geht. Und ich fürchte, irgendjemand könnte euch überreden und zu Trugschlüssen verleiten. Denn wenn ich auch, Vers 5, wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. So mit den Kolossern war alles in Ordnung und mit denen zu Laodicea war auch alles in Ordnung. Da gab es jetzt nichts irgendwie Konkretes. konkrete Probleme oder so, wie vielleicht bei den Korinthern oder bei den Galatern, ja, aber Paulus sagt trotzdem, ich habe einen Kampf. Das ist jetzt ein Kampf, das ist kein Selbstläufer. Es kann ständig passieren, dass euch jemand, warum? Weil unsere menschliche Natur tendiert dahin. Genauso wie das, wie ich das in den ersten 3 Jahren meines Lebens kennenlernen musste, dass ich immer irgendwo anders hin will. Dass ich, mein Verstand läuft ständig von der Einfachheit weg und wendet sich ständig von Jesus ab. Paulus sagt, das kann euch auch passieren. Dass da jemand kommt mit Überredungskünste und dass das euch zu Trugschlüssen, zu falschen logischen Schlüssen verleitet. Und dann sagt er in Vers 6, wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Diesen Hunger, den ihr am Anfang hattet, diese Sehnsucht nach Jesus, diese Liebe nach Jesus, die am Anfang da war, so sollt ihr weiterleben. Christus in euch, diese Ausrichtung auf Christus, auf Jesus, das ist das Wichtigste. Und in ihm ist auch all das andere da drin. In Epheser 1, Vers 3 steht, in ihm, in Christus sind wir gesegnet mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Und in Römer 8, Vers 32 steht, wenn er uns nun seinen Sohn gegeben hat, wieso sollte er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? So in Epheser steht einmal, dass wir das schon haben, aber nicht auf Erden, sondern in der Himmelswelt. Das verwechseln viele. Ja. In Epheser steht, in ihm sind wir gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Gibt es viele Christen, die machen da einen Punkt und sagen, wir haben schon alles, wir haben schon alles. Nein, in der Himmelswelt. Du hast es nicht auf Erden. Wenn du es nicht glaubst, bist du raus. In Römer 8, Vers 23 sagt er, wenn er uns seinen Sohn geschenkt hat, wieso sollte er dann, das ist etwas, was wir noch nicht haben, was noch kommt, mit ihm nicht auch alles andere schenken? Also, weil wir Jesus haben, in Jesus ist auch alles andere drin. Das sagt ja auch Epheser. Epheser sagt, dass wir es schon haben, aber in der Himmelswelt, nicht auf Erden. Und in Römer 8 spricht Paulus von dem Tatsächlichen hier auf der Erde, dass wenn er euch Jesus geschenkt hat, dann vertraut darauf, dass er euch das andere nicht zurückhalten wird. Aber ihr habt es noch nicht. Aber es wird kommen. Vertraut darauf. Ja? Und räumt gefälligst alle Hindernisse aus dem Weg. Sowas wie Neid und Habsucht und Gier und all diese Werke des Fleisches, die hindern, dass das kommt, zu euch kommt. Ja. Aber das finden wir bei Paulus überall. Christus ist, wir müssen auf Christus ausgerichtet werden. Und da ist eine Einfachheit in Christus. Und passt auf, dass ihr nicht davon abgewendet werdet, dass ihr nicht irgendwann nur noch irgendwelche Nebenschauplätze habt. Und nachher denkt ihr noch, Gott hat euch berufen, irgendeinen Dienst anzufangen, der sich nur auf Nebenschauplätze konzentriert. Gott bewahre euch davor. Dann schreibt er weiter, wie ihr Christus den Herrn Jesus angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, darin überfließend mit Danksagung, habt Acht, dass euch niemand beraubt, dass euch niemand etwas wegnimmt, wodurch durch die Philosophie und Lehrenbetrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Passt auf, dass euch das keiner klaut. Diese Ausrichtung auf Jesus, diese Einfachheit, die in Christus ist. Passt auf, dass euch das keiner wegnimmt. Wodurch? Durch Philosophie, Lehrenbetrug und Überlieferung der Menschen. Naja, das ist so eine Übersetzung. Da steht Tradition. Da steht in allen englischen Bibeln ist das mit Tradition übersetzt. So in Deutsch, komischerweise hat sich keine deutsche Übersetzung getraut, da tatsächlich Tradition reinzuschreiben. Da steht das griechische Wort für Tradition. In allen englischen Bibeln steht Tradition. Meine Güte, Überlieferung der Menschen, das ist unsere Tradition. Paulus sagt, passt bloß auf, dass ihr euch von der Tradition nicht berauben lässt. Ja, nur weil andere, die Väter irgendwas für richtig gehalten haben. Ja, es muss mit Christus übereinstimmen. Jesus sagt, durch eure Tradition, durch eure Überlieferungen, macht ihr das Wort Gottes wirkungslos. Sagt Jesus zu den Pharisäern. Und dann heißt es weiter, denn in ihm, in Christus, 2 Vers 9, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Alles, was immer auch ihr wollt, Heilung, Gaben, Wunder und all dieses Zeug, was Christen immer so am meisten fasziniert, aber auch die wichtigeren Sachen wie die Vergebung der Sünden und das Blut Jesu, alles ist in Christus. Alles ist in dieser eine Person. Und Paulus sagt, wir predigen ihn, ja. Ihn, das haben wir gelesen in Kolosser 1, Vers 28, ihn verkünden wir. Wir verkünden eine Person. Wir verkünden nicht eine weitere Haufen von Regeln. Wir haben nicht hier eine neue Gesetzestafel mit 20 guten Ratschlägen, die man auch unabhängig von der Person befolgen kann, ja, so wie es bei allen anderen Religionen ist. Da spielt es nämlich keine Rolle, ob der Typ, der die Regeln aufgestellt hat, noch lebt oder nicht. Da reichen die Regeln aus. Und wenn du diese Regeln befolgst, bist du so einer. Aber im Christentum kannst du alle Regeln befolgen und wenn du die Person nicht hast, bist du kein Christ. Im Christentum hängt es wirklich von Jesus ab. Und das ist die Einfachheit, die in Christus ist. Und wenn unsere Beziehung zu Christus stimmt und wenn wir wirklich auf Christus ausgerichtet sind, dann wird alles andere auch in die richtige Ordnung kommen. Und Paulus schreibt hier dann in Versen 11 bis 14, da schreibt er, ihr seid in ihm zur Fülle gebracht, in ihm beschnitten worden, in ihm begraben worden, mit ihm auferweckt, mit ihm lebendig gemacht. Er hat den Schuldschein ausgelöscht und er hat am Kreuz die Herrschaften und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich an den Pranger bloßgestellt und über sie triumphiert. So, und das ist vielleicht das Wichtigste, ja. Was Jesus mir beigebracht hat über geistliche Kampfführung, das lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Jesus hat am Kreuz die Dämonen besiegt. Jesus hat sich, was war das für eine Tat, die er am Kreuz gemacht? Naja, er hat sich da gedemütigt. Er hat seinen eigenen Ruf aufgegeben. Alle haben gedacht, er ist ein Verbrecher. Alle haben gedacht, er ist verflucht. Alle haben gedacht, naja, es ist ein weiterer Mörder oder Amokläufer oder Psychopath, der da hängt. Ein weiterer Verflucht davon. Die Juden, es steht geschrieben im Alten Testament, verflucht ist, der am Kreuz hängt. Die ganzen Juden haben gedacht, der Typ ist, wenn Gott es zulässt, dass der ans Kreuz hängt, dann ist der verflucht. So. Ja. Jesus hat sein Ansehen komplett aufgegeben, als er da am Kreuz hing. Ja. Er hat auch, als er schon Mensch wurde, seine Herrlichkeit aufgegeben. Aber durch diese Demütigung, durch dieses Herunterkommen wurde ihm ein Name gegeben, der über alle Namen ist, steht im Philipperbrief. Und das ist die Art und Weise, wie wir siegen. Das ist die Einfachheit, die in Christus ist. So, Paulus sagt das so im 2. Korintherbrief. Ich sterbe, du lebst. Ja? Wir sterben, Tod in uns, Leben in euch. So steht das da. Tod in uns, Leben in euch. Wann immer ich auf mein Recht verzichte, öffnet sich ein Kanal, wo das Gottesleben durchfließen kann zu einer anderen Person. Wann immer ich auf mein Ansehen verzichte oder mein Ansehen, meine Krone niederlege, tut sich ein Kanal in der unsichtbaren Welt auf und das Leben Gottes fließt, kann den anderen erreichen. Selbst wenn er vielleicht völlig nicht empfänglich ist oder so, trotzdem. Ja. Stephanus gibt sein Leben auf. Und was passiert? Paulus wird errettet kurz Zeit später danach. Ja, das ist das Prinzip. Das ist, wie Gott mich geistliche Kampfführung gelernt hat. Als die syrophönizische Frau zu Jesus kommt und sagt, Jesus treibt den Dämon aus meiner Tochter aus. Jesus sagt, nö, mach ich nicht. Und dann macht sie so ein Geschrei und den Aufstand und lässt einfach nicht locker. Ne? Und Jesus sagt, das ist nicht richtig, dass ich zu euch Heiden gehe. Und sie sagt dann, oder zu euch Hunden, den Söhnen das Brot wegnehmen und den Hunden geben. Sie sagt dann, ja, aber für die Hunde bleibt auch was übrig. Die Frau geht tiefer und tiefer und tiefer. Und dann sagt Jesus, wegen dieses Wortes willen, das du gesagt hast. Wegen dieses Wortes willen, was du gesagt hast. Weil du das gesagt hast. Weil du so dich gedemütigt hast. Weil du dich so erniedrigt hast. Geh hin, der Dämon ist ausgefallen. So, diese Erniedrigung der Frau hat die Macht der Dämonen sofort gebrochen. So, das ist, wie Jesus mir geistliche Kampfführung beigebracht hat. Ja. So, wenn immer ich mich erniedrige, wird dieser Sieg auf Golgatha zur Wirklichkeit hier im Leben. Ja. Wo immer ich mich erniedrige, wo immer ich aufgebe, wo immer ich auf mein Recht verzichte, wo immer der Tod in mir wirkt, wird das Leben Gottes in dem anderen kann das Leben Gottes zu dem anderen fließen. Also, das ist genau das, was ich letztes Mal gepredigt habe. Das ist die Weisheit Gottes. Das ist das Kreuz. Ja. Das ist die Einfachheit, die in Christus ist. So, wenn ich mich selbst verleugne, dann wird die Kraft Christi durch mich hindurchkommen. Ja, das ist ziemlich einfach. Ne? Und wir sehen das zum Beispiel vielleicht am besten bei den verfolgten Christen, wo die Kirche am meisten verfolgt wird, da ist auch am meisten Wachstum. Warum ist das wohl so? Ja. Da fließt das Leben. Da kann das Leben fließen. Ja, weil da wird der Sieg am Kreuz wirklich zur Realität. Wo wir uns erniedrigen, da wird Gott erhöht. Herr Jesus, ich glaube, wir wollen hier alle diese Einfachheit haben, dahin zurückkehren oder, wenn wir sie haben, sie bewahren. Und ich weiß von mir, wie sehr ich dazu tendiere, davon wegzulaufen und mich auf Formeln oder andere Sachen zu stürzen. Du sagst, wer sich nicht selbst verleugnet, kann nicht mein Jünger sein. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass du uns gnädig bist, dass du uns zeigst, wo wir aus dieser Einfachheit rausgekommen sind, wo wir dieses Fundament verlassen haben. Zeig uns, wie wir waren, als wir dich angenommen haben, damit wir auch weiter so in derselben Haltung wandeln können, Jesus. Du sagst, dass das Fleisch des Menschen zu allem Bösen fähig ist und dass nichts Gutes in unserem Fleisch ist, Jesus. Das Problem ist aber, wir glauben das nicht so ganz. Aber wenn wir das sehen könnten, dass das wirklich so ist, dass wir wirklich zu jeder Sünde fähig sind, dann hätten wir eine viel größere Wahrnehmung oder viel größeres Bewusstsein unserer eigenen Not und Bedürftigkeit. Jesus, vergib uns, dass wir immer wieder uns auf irgendwelche Lehren und Formeln verlassen haben und aus dieser Abhängigkeit von dir und von deinem Geist rausgegangen sind. Wir wollen darüber Buße tun, Jesus, jetzt, dass wir die Einfachheit, die in dir ist, verlassen haben. Und wir wollen darüber Buße tun, dass uns viele andere Dinge mehr fasziniert haben als dich. Zum Beispiel Gaben und das ganze übernatürliche Zeug. Und das ist ja auch faszinierend. Das ist ja auch etwas, was uns leicht fasziniert, Jesus. Aber vergib uns, dass wir davon immer mehr geködert werden als von dir und von deiner Gegenwart. Jesus, und vergib uns auch, dass wir immer wieder so religiös werden und uns alle möglichen Regeln und Formeln aufhalsen und dann uns versprechen, wenn wir das alles halten, dann wird das endlich besser oder so. Jesus, ich bitte dich, dass du jedem hier zeigst, wie sein Fundament wirklich ist. Wir wollen ja nicht vor dir stehen und dann merken, dass wir mit Heu, Stroh und brennbaren Materialien gebaut haben. Und wir wollen nicht in die große Erschütterung gehen und dann sehen, wie alles zusammenfällt, wie unser Haus zusammenfällt, das wir gebaut haben. Jesus, und wenn hier jetzt schon Leute sind, deren Haus am Auseinanderbrechen ist, dann gib ihnen die Gnade, dass sie es auseinanderfallen lassen und nicht versuchen, das Haus, was auf falschem Fundament gebaut ist, noch irgendwie zu retten. Jesus, gib uns diese Gnade, diesen Schritt zu machen, selbst wenn wir schon lange Christen sind, dass wir sagen, so wie ich gelebt habe, das war nicht richtig, das war vergebens oder so. Gib uns diese Gnade, dass besser wir sehen das spät ein als nie. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst und dass du wirklich überführst. Vergib uns, dass wir gedacht haben, wir müssen uns nur ein bisschen mehr anstrengen oder wir müssen uns ein bisschen mehr am Riemen reißen und disziplinieren. Dann werden wir endlich Täter des Wortes. Vergib uns, dass wir immer gedacht haben, dass an unserer Liebe zu dir und unserer Beziehung zu dir sowieso alles in Ordnung ist, Jesus. Hilf uns, das mit deinen Augen zu sehen. Und hilf uns, das so zu sehen, dass, wie du das siehst. Und dass wir nicht uns selbst belügen. Danke, Jesus, dass du einfach bist. Danke, dass jeder, der seine Sünden bekennt, dass du ihm vergeben wirst und dass du ihm reinigst, Jesus. Danke, dass du geduldig bist. Danke, dass du langmütig bist. Danke, dass du nicht willst, dass ein Sünder verloren geht. Danke, dass du nicht von Herzen den Menschen plagst. Und danke, dass du uns nicht, dass du richtig voller Mitleid und voller Erbarmen bist, Jesus. Danke, du weißt, dass wir Staub sind. Du weißt, du denkst daran, du denkst nicht an unsere Sünden, aber du denkst daran, dass wir Staub sind. Und du kennst unser Herz und unsere Natur. Du weißt, was da noch in uns drinne ist, was immer von dir weglaufen will. Jesus, und wir geben dir das. Wir wollen, dass das richtig verreckt am Kreuz. Diese widerspenstige, rebellische Natur in uns. Und wir möchten, dass du übernimmst, dass wir zu einem richtigen Gefäß werden, durch das du hindurchkommst. So dass die Leute wissen, das ist nicht, weil der Typ so fromm ist oder weil er so viel die Bibel liest oder sonst was, sondern wissen, das muss einfach Jesus sein. So dass du alle Ehre kriegst, Jesus. Danke, Jesus, dass du dein Leib, dass du deine Braut haben wirst. Danke, dass das passieren wird, dass Christus in uns wirklich Gestalt annehmen wird. Danke, Jesus, dass du ein Leib haben wirst, hier in Deutschland, wo alle Leute sehen, das ist Christus. Danke, dass du das haben wirst, Jesus. Und die Pforten der Hölle werden nichts ausrichten können. Amen.